Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. In meiner Gemeinde habe ich vor einiger Zeit über ein Thema gepredigt, das hieß bedeutungsvoll leben. Klingt schon mal gut. Und am Ende dieser Predigt habe ich drei Punkte, drei Fragen genannt in meiner Gemeinde. Mit den Fragen können Sie so ein bisschen bewerten, ob das, was Sie vorhaben zu tun, ob das bedeutungsvoll ist. Also jedenfalls, wenn man so über seine Freizeit bestimmt. Man kann jetzt nicht morgens aufstehen und denken, jetzt gehe ich heute in die Schule, Jesus, ist das bedeutungsvoll? Ach, eher nicht, dann bleibe ich liegen. Also darum ging es nicht, ne? Sondern schon um so die freie Zeit, die mir dann noch so bleibt. Ich weiß nur noch zwei davon, also so gut waren die Fragen. Die erste Frage war, bringt dir das, was du tust, wozu du dich gerade entscheiden willst, bringt dir das wirkliche Zufriedenheit? Und die zweite Frage war, hat das, was du tun willst, hat es eine Bedeutung? Hilft diese Sache dir, ein bedeutungsvolles Leben zu führen? In der Predigt hatte ich meiner Gemeinde davon erzählt, dass ich seit längerem schon mit der Sinnlosigkeit von YouTube-Videos kämpfe. Also ich kämpfe deshalb damit gekämpft, weil ich mich gern hingesetzt habe und irgendwas da geguckt habe. Ich weiß, es gibt auf YouTube auch so manches Sinnvolles. Wir haben selber in unserer Gemeinde einen YouTuber, weiß nicht, ob man den kennt, der Fuchs macht Mathe-Songs. Kennt den jemand? Jetzt habe ich gleich mal ein bisschen Werbung gemacht. Super, ne? Binomische Formel und so, was der singt. Interessant, der wollte immer Lieder schreiben und sagte, aber ich kann keine Texte schreiben. Was er konnte, war Mathe. Also es gibt so manches Wertvolle, aber es gibt halt auch so viel. Also gucken, ein Jugendlicher aus meiner Gemeinde, der hat 6 Wochen seiner Sommerferien mit YouTube zugebracht. Ne? Und am Ende dachte er, so ein Mist, jetzt sind die Ferien weg. Und was hast du gemacht? YouTube geguckt. Wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass YouTube schlimm ist. Aber nur ich habe gemerkt, dass dieses Klotzen in mir so eine Leere zurücklässt. Und die Leere wurde umso größer, je mehr ich geguckt habe. Und es ließ mich nie zufrieden zu Bett gehen danach. Weil man so denkt, oh, das ist Mist. Was ich bei der Predigt meiner Gemeinde nicht verraten habe, war, dass ich während der Vorbereitung die Entscheidung getroffen habe, so, jetzt ist Schluss damit. Nicht mehr. Geh nicht mehr auf YouTube. Punkt. In der Woche nach der Predigt ging das richtig daneben. Ich habe gefühlt noch mehr geguckt als zuvor. Und da dachte ich, Döler, was bist du für ein Sack? Da predigst du deiner Gemeinde, nennst ihn auch noch 3 super Fragen und dann verreißt du das aber. Grandios. Und in diesen Tagen ist in mir so eine Frage gereift und aufgekommen, um die es heute gehen soll. Also die Frage heißt, was bringt uns eigentlich dazu, Dinge in unserem Leben zu ändern, die Jesus anspricht? Was bringt uns dazu, Jesus in Gebiete unseres Lebens reinzulassen, in denen er bis jetzt kein Sagen hat? Unerreichtes Land in dir. Was muss passieren, dass Jesus in dem Lebensbereich, in dem er gerne das Sagen haben möchte, dass er dort rein darf, entscheiden darf? Nicht nur mitreden und am Ende triffst du die Entscheidung, sondern der Herr sein darf, auch in diesem Landesteil deines Herzens. Eins, was ich besonders gerne auf YouTube geguckt habe, waren Fail Compilations. Kennt ihr das? Genau. Jubelstürme. Also für alle, die es nicht kennen, sind so Videos meistens 10 Minuten von Missgeschicken. Für die Älteren unter uns, das gab es so auf RTL 2 Anfang der 90er Jahre, konnte man so Videos einschicken damals noch und dann wurden so die ganzen Missgeschicke Kinder, die beim Essen einschlafen und mit ihrem Gesicht in den Pudding fallen oder irgend so ein Zeug halt. Und das, aber viel krasser gibt es halt so Fail Compilations. Und du haust dich weg, wenn du das guckst. Du haust dich weg vor Schadenfreude. Und als ich das so einige Zeit geguckt habe, dachte ich, der Frieden fehlte mir so ein bisschen dabei. Es war, als wenn Jesus sagt, also jetzt keine Stimme vom Himmel, aber so diese Gedanken, guck das nicht. Wenn es dir passieren würde, würdest du auch nie lachen. Aber ich habe dieses leise Reden gekonnt, überhört und ignoriert. Eines Tages schaffte ich meine Kinder zum Kindergarten und vor diesem Kindergarten ist relativ wenig Platz auf dem Parkplatz und ich fahre mit meinem Auto, als ich die Kiddies abgegeben habe, rückwärts an ein Auto ran. An meinem war nichts, aber beim anderen war halt der Scheinwerfer kaputt und dachte ich, na gut, bin ich zu dem hingedackelt und Scheinwerfer kaputt. Der war ganz entspannt und hat gesagt, ich fahre zur Werkstatt, ich sagte dann, was es kostet. Als ich zu Hause wieder in unser Mietshaus da so reinging, und ich stehe gerade unterm Eingangstor, mache das Eingangstor zu und ist ein Gedanke in meinem Herzen, der einfach nur sagt, das kostet dich jetzt 50 Euro. Und ich wusste in dem Moment, es geht um das, was ich gestern Abend wieder geguckt habe. Und es ist mir jetzt einfach das passiert, wo ich gestern Abend drüber gefeixt habe. 2 Wochen später kam die Rechnung, 47 Euro paar zerquetschte. Einige Wochen später, ich fuhr zu einer Veranstaltung von Dresden A4 quer durch Sachsen. Irgendwo war mein Tank leer und ich musste dann an der Tankstelle ranfahren. Als ich fertig getankt habe, muss ich bezahlen natürlich. Und auf dem Weg zum hier Bezahldingsbums greife ich meine Tasche, will was rausholen, mir fällt mein Handy runter und obwohl es schon 150 Mal runtergefallen ist, klatsch und Spider-App, Touchscreen zerrissen. Und in diesem Moment, ich sag's gleich, nicht jeder zerplatzte und gerissene Touchscreen ist eine Erziehung Gottes. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber in diesem Moment wusste ich, ja, das, was du gestern Abend angeguckt hattest. Wisst ihr, was es war? Ich war am Tag vorher schon bei einer Veranstaltung, kam abends heim. Und was mache ich, wenn ich abends heim? Ich esse Kirschjoghurt. Magst du auch Kirschjoghurt? Das ist großartig, ne? Das ist der beliebteste Joghurt von uns Deutschen eigentlich. Und ich dachte, Kirschjoghurt allein, ach, gehst du nochmal auf YouTube. Und es zeigt dir ja immer das an, was du vorher geguckt hast. Ne? Und was war an diesem Tag angezeigt? Eine Fail-Compilations von Hochzeiten, also Bräute, die in Tümpel stürzen, irgendwelche, ihr lacht, genau, das ist es. So Hochzeitstorten, die zum Desaster werden, Hochzeitstänze, wo die Braut mal so einen kleinen Looping und dann, na, klasse. Und wie so mein Handy dort unten liegt und ich drehe das um und ich sehe es zerrissen, weiß ich genau, worum es geht. Und es ist wieder dieser Gedanke im Herzen, als wenn Jesus sagt, wir können das Spiel weiterspielen. Es wird halt immer teurer. Seitdem ist Schluss mit Fail-Compilations. Wisst ihr, Freunde, bei mir ging es um Schadenfreude. Das ist eine Charaktereigenschaft, die findest du in Gottes Herzen nicht. Und das ist nicht deine Bestimmung. Gott hat dich nicht geschaffen, damit du schadenfroh bist. Weißt du, Jesus ist so auch nicht im Himmel und dir passiert irgendwas und er stupst einen Engel an und sagt, siehst du die Sarah? Oh, was für ein Depp. Oh, was habe ich bloß bei der falsch gemacht? Also ist doch Gott nicht. Weißt du, du hast eine Berufung, nämlich dass Jesus will, dass du ihm ähnlich wirst, ich auch. Und Heiligung meint ja nicht, dass Gott hier und da ein paar Ecken bei uns mal abschleift, die ihn vielleicht manchmal stören, sondern Heiligung meint, Jesus will uns ihm ähnlich machen. Durch und durch, deinen Charakter prägen. Er lebt in dir und dein Leben wird ein Spiegelbild von ihm. Seine Schönheit strahlt durch dich. Das, was du tust, und was du nicht tust, das, was du denkst und was du bewusst nicht denkst, das, was du redest und das, wo du dir bewusst auf die Zunge beißen sagst, das rede ich nicht. Jetzt ist ja die Frage, wie komme ich los? Also wie passiert es? Wie kann Jesus so Land in mir einnehmen? Wie komme ich dagegen an? Ich meine, es ist einfach lustig, wenn Bräute in den Tümpel stürzen. Wie komme ich gegen Schadenfreude an zum Beispiel? Ihr habt es auf dem Thema schon gelesen, du musst töten lernen, es geht nicht anders. Ich lese das aus der Bibel vor, falls du mitlesen willst, Kolosser 3, Vers 5 steht's. Kolosser 3, Vers 5. Tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral meint alle Sexualität außerhalb einer Ehe. Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen und die Habgier, die nichts anderes als Götzendienst ist. Leute, es gibt nur 2 Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die unter Gottes Segen leben und es gibt Menschen, die unter Gottes Zorn leben. Wir fangen mal an die Kinder des Segens an. Kinder des Segens, die unter Gottes Segen leben, die töten alles in ihrem Herzen, was sich nicht in Gottes Herzen findet. Und Kinder des Zorns lassen einiges von dem in ihrem Herzen am Leben. Und sagen, oh, ist doch nicht so schlimm, machen andere doch auch. Weil sie sich Jesus nicht uneingeschränkt hingeben. weil es Bereiche in ihrem Herzen gibt, wo sie sagen, Jesus, da hast du nicht das Sagen, das behalte ich. Die Bibel sagt mal, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Weißt du, wenn du Sünde in deinem Leben nicht erbarmungslos tötest, lebst du unter Gottes Zorn. Damit meine ich jetzt nicht, dass du unter Gottes Zorn lebst, wenn du dir Sünde widerfährt. Wir werden bis zu unserem Lebensende immer wieder in der Gefahr stehen, Dinge zu tun, die an Jesus vorbeigehen. Aber in Sünde leben meint, du weißt das, dass es nicht okay ist und du lebst trotzdem da drin. Und dann kannst du Christ sein, wie du willst. Du lebst unter Gottes Zorn. Wisst ihr, ich spreche so gerne davon, dass Gott uns liebt. Ich spreche liebend gern davon, wie wertvoll wir für Gott sind. Aber man kann schnell vor lauter Wertschätzung verdrängen, wie abgrundtief Jesus Sünde hasst. Wie abgrundtief er Sünde hasst, weil ihm hat es das Leben gekostet. Und Jesus wird sich niemals mit Sünde in deinem Leben abfinden. Wird niemals sagen, ach, der Hugo macht das doch auch, kannst du es auch. Er wird sich nie abfinden mit Sünde in deinem Leben. Wie gesagt, das meint jetzt nicht, wenn du noch gegen Dinge kämpfst, wo du sagst, Jesus, sondern wo du dich abfindest. Und weil sich Jesus mit Sünde nicht abfindet und weil er uns heiligen will, hat er mit mir diesen Weg gegangen, um Schadenfreude anzusprechen bei mir. Bei mir hat es eine Weile gedauert. Es hat einen kaputten Scheinwerfer gebraucht, einen zerplatzten Touchscreen, bevor ich mich entschieden habe, Schadenfreude zu töten. Wenn du jetzt fragst, okay, wie geht denn das, töten? Ich sage erst mal ganz kurz, wie es nicht geht. Ich habe lange versucht in meinem Leben, gegen Sünde in meinem Leben auf die Weise anzukämpfen, dass ich, wenn es passiert ist, zu Jesus gesagt habe, Jesus, tut mir so leid, vergib mir bitte. Ich will es nie wieder tun, nie wieder. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, klappt nie so gut. Ich habe versucht, dagegen zu kämpfen und naja. Ich kam zum Beispiel von Pornografie nicht los und habe auf die Weise immer versucht, dagegen zu kämpfen. Zu sagen, Jesus, nie wieder. Und dann reißt man sich eine Weile zusammen und dann passiert es doch wieder. So lange, bis ich an den Punkt kam, dass ich zu Jesus gesagt habe, Jesus, und es ist jetzt egal, ob es um dieses Thema geht oder um Schadenfreude oder was auch immer, was deins ist. Zu Jesus gesagt, Jesus, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es an meiner menschlichen Natur gerade hier liegt. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich werde bis zu meinem Lebensende so sein. Ich werde bis zu meinem Lebensende diesen Dreck gucken. Ich werde bis zu meinem Lebensende schadenfroh sein. Es sei denn, du änderst was. Der Paulus sagt mal im Römer 7, wir sind Sklaven der Sünde. Das sind doch nicht einfach nur Macken, was der Paulus da vorgelesen hat. Das sind doch keine Macken, das ist Sünde, das ist eine Macht dahinter. Wenn der Teufel Land in dir beanspruchen will. Und so beginnt Töten. Dir einzugestehen, ich hänge da dran, ich komme da selber nicht los. Ich kann mir vielleicht Mühe geben, das nicht mehr zu gucken, irgendwelche Fail-Compilations, wenn ich mal bei diesem Beispiel bleibe. Aber in meinem Herzen bleibt diese Charaktereigenschaft drin. Ich vermute, dass es damals bei diesem Punkt mit Pornografie war, als ich einiges über Sünde gelernt habe. Und darüber möchte ich kurz reden, bevor wir weiter über das Töten reden. Das Erste, was ich gelernt habe, wenn Kinder laufen lernen, und bei mir steht das jetzt, also nicht bei mir, sondern bei meinem dritten Kind steht das jetzt bald wieder an, ist gerade 7 oder 8 Monate alt. Wenn Kinder laufen lernen und sie fallen hin, wird der Vater nicht zornig. Weißt du, dann steht doch der Papa nicht daneben und denkt, Mist, hoffentlich sieht's der Nachbar nicht. Der ist schon wieder hingefallen. Also, das ist doch nicht so. Und der Papa, der brüllt doch auch dieses 10-monatige, 11-monatige Kind auch nicht an. Steh auf! Hab's dir doch gezeigt, seit 10 Monaten siehst du, wie ich laufe, Mensch. Guck doch mal hin. Macht er doch nie. Was macht ein Papa, wenn das Kind fällt? Geht hin, hebt's auf. Ist doch klar. Und wenn der Sturz wehtat und Tränen fließen, wischen die Tränen ab. Weißt du, viele Leute erzählen mir, wie sie mit Sünden kämpfen und erzählen mir dann, wie, wenn sie gefallen sind in Dinge, wo sie wissen, das gefällt Gott nicht, wie sie sich Gott fern fühlen. Kennst du das? Du tappst eine Sünde rein und dann fühlst du dich von Gott fern. Und man schämt sich vor Gott. Und das kenne ich nur zu gut. Diese Scham bei mir war, das hatte ich immer so ungefähr so 3-4 Tage angehalten, zum Beispiel wenn es um Pornografie ging, in denen ich mich irgendwie Gott so fern gefühlt habe und nicht wirklich beten konnte und dachte, hört er überhaupt? Und nach 3-4 Tagen hat sich das wieder normalisiert. Aber was macht denn Zeit mit... Das ist doch eine Lüge, oder? Dass die Zeit irgendwelche Wunden heilt, ist doch Blödsinn. Ich hatte Gnade nicht verstanden. Das Problem lag bei mir. Wisst ihr, wenn Kinder fallen, ist der Vater ihnen näher als sonst, weil er sie aufheben will. Der Papa, der wartet doch nicht 3 Tage, wenn das Kind hingefallen ist und sagst, nö, dann musst du jetzt liegen bleiben, dann lernst du es schneller. In 3 Tagen hebe ich dich auf. Ist doch nicht so. Weißt du, Jesus kennt und sieht meine Niederlage, sieht mein Ringen, wie ich ihm gerne gefallen will. Und ich habe es doch wieder nicht geschafft. Und was macht Gott? Er ist da und er hebt mich auf. Jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Er ist mir nahe. Jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Keine Bewährungsfrist. Und ich darf seine Nähe genießen. Jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Ich darf mich unter seinen liebenden Vateraugen wissen. Jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Da fängt Töten von Sünde an, weil der Teufel nicht mehr Scham zwischen dich und Gott schieben kann. Hab noch was über Sünde gelernt. In der Regel gehst du mit Sünde schwanger, mit dem, was der Paulus da geschrieben hat, mit solchen Charaktereigenschaften. Du gehst in der Regel damit schwanger, überlegst dir, kommt ein Gedanke, könntest du mal wieder, was weiß ich. Soll ich doch den fiesen Satz sagen, der mir gerade im Herzen ist, oder schlucke ich ihn runter? In der Regel gehen wir mit Sünde schwanger. Soll ich lügen, um mich irgendwie jetzt rauszuwinden? Oder? In der Bibel steht es mal so: Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und hier kannst du jetzt alles einsetzen, was dir eine Versuchung ist. Alles, wo du meinst, das ist ein unerreichtes Land in dir. Was eine Versuchung ist, Dinge zu tun, die Jesus nicht gefallen. Dinge, die dich von Jesus wegziehen. Es beginnt immer mit diesem Gedanken, der dich triggert, wo deine Begierde schwanger wird in dir. Es beginnt mit der Überlegung, ob du nicht doch den Lehrer belügen solltest, ob du nicht doch mit Vorwürfen um dich schmeißen solltest, hättest dir einiges zu sagen, ob du nicht doch dich in den Mittelpunkt spielen solltest, weil das eben dein Problem ist, dass du immer im Mittelpunkt stehen musst, ob du nicht doch wieder die Opferrolle auspacken sollst und du armes Opfer und die anderen sind alle schuld, ob du nicht doch deinen eigenen Vorteil suchen sollst und die anderen an die Wand spielen, ob du nicht doch wieder im Internet was gucken sollst, wo du genau weißt, es ist, hast keinen Frieden darüber. Ob du dich nicht doch wieder mit anderen vergleichen sollst, um dich besser zu fühlen oder dann doch wieder minderwertig zu fühlen. Doch lieber rumzuzicken, doch mehr zu arbeiten, als es eigentlich gut ist für dich und für deine Familie oder für deinen Dienst, für Gott. Unendlich könnte man die Liste auflisten jetzt. Es fängt immer mit einem Gedanken an, mit dem du schwanger gehst, die deine Begierde triggert, die etwas in dir triggert. Der Paulus nennt das schändliche Leidenschaften. Und das ist übrigens ein geistliches Gesetz. Der Jakobus schreibt, dass nachdem die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Wenn ich mich mit dem Gedanken trage, etwas zu tun, was Jesus nicht gefällt, es ist ein geistliches Gesetz, das am Ende Sünde rauskommt. Kannst du machen, was du willst. Es ist ein geistliches Gesetz. Die Sünde wird rauskommen, genauso wie ein Baby nach 9 Monaten rauskommt. Oder spätestens nach 14, oder wie lange. Das Baby bleibt nicht im Bauch. Bin ich dankbar drum. Deswegen haben wir jetzt 3 Kinder. Was hilft dagegen, wenn deine Begierde schwanger ist? Ich weiß nicht, ob dir das Bild jetzt gefällt. Mir hilft's. Es hilft nur eins, ein Begierden-Schwangerschaftsabbruch. Und wisst ihr, den kann ich nicht machen. Wenn ich merke, dass meine Begierde getriggert ist, wieder Dinge zu tun, die Jesus nicht gefallen, mit meinen eigenen Waffen zu kämpfen und anstatt Jesus tun zu lassen, wenn ich merke, meine Begierde ist getriggert, Dann gehe ich zu Jesus und sage, Jesus, du siehst mein Herz. Meine Begierde ist wieder schwanger und ich kann dir nur eins sagen. Das, was du gerade in meinen Gedanken siehst, es wird rauskommen. Ich werde es tun. Es sei denn, du brichst das ab. Und das, damit mache ich mir es nicht irgendwie leicht, dass ich sage, Jesus, wenn du nicht willst, dann mache ich es halt. So ist diese tiefe Erkenntnis, ich bin Sklave von Sünde. In diesem Bereich noch. Und ich bin schwanger mit dieser Sünde. Und ich, Jesus, du musst das abbrechen. Das ist das Erste. Diese Erkenntnis, ich kriege das nicht selber hin, mein Herz zu ändern. Und in dieser Erkenntnis steckt drin, dass Gott dich nicht dafür verurteilt, weil ein Papa sein Kind nicht verurteilt, wenn es hinfällt beim Laufen lernen. Und das Zweite ist, wo du mit Sünde schwanger bist, kommt Sünde raus. Und Jesus ist der, der genau das töten kann. In der Bibel steht mal im Kolosserbrief, 1. Kolosser, nee, Kolosser 2, Vers 14, Gott hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht, er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Weißt du, wenn ich so vor Jesus bin und sage, Jesus, ich bin wieder schwanger und ich habe ehrlich gesagt Angst davor, dass ich das tue, was in meinen Gedanken ist, dann hilft mir dieser Vers aus Kolosser. Weißt du, was da für ein Bild dahinter steckt, dass Jesus hier sagt, er hat alle Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, hat sie öffentlich bloßgestellt. Das ist das Bild aus dem römischen Krieg dahinter. Wenn die Römer einen Krieg gewonnen hatten, dann haben die das gefeiert. Die haben die Feinde, die sie gefangen genommen haben, nackig gemacht. Und dann wurden die auf den Marktplatz gezerrt. Und auf dem Marktplatz waren Tribünen aufgebaut. Da waren die ganzen römischen Bürger. Und dann wurden die nackigen Feinde dort in die Mitte gestellt und wurden verhöhnt. Und das Bild ist das, was Jesus hier bringt. Er hat den Feind seiner Macht entkleidet. Und hat ihn zur Schau gestellt öffentlich. Und an diesen Jesus glaube ich, der das, was mich gefangen nehmen will, die Macht, die Land in mir beanspruchen will, dass er die überwunden hat. Und ich bin kein Opfer meines Charakters mehr. Egal wie viele Generationen meiner Familie vor mir schon so waren. Mein Papa war auch schon jähzornig, mein Opa auch. Und naja, Jesus ist der, der eine Fluchlinie in deinem Leben brechen kann. Und Segen draus machen kann. Und ich bin nicht mehr das Opfer, sondern was sagt die Bibel? Wir sind Überwinder. In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Christus. Noch ein Schritt. Wenn ich merke, ich bin schwanger mit Sünde, bekenne ich Jesus meine Hilflosigkeit. Aber ich gehe auch noch was Zweites, ich gehe an die Öffentlichkeit. Ich rede mit jemandem drüber, wenn ich merke, es macht mich nieder und es hört nie auf. Ich rede mit jemandem, dem ich vertraue. Einen Mitkämpfer, der für mich betet. Der für mich da ist und der fragt, wie es geht. Bei dieser Schadenfreude habe ich meinem Hauskreis gesagt. Das Blöde ist, wenn du es jemand sagst, der fragt halt nach, ne? Die eine Woche habe ich denen gesagt, Leute, ich kämpfe damit, ich komme da nie raus. Könntet ihr dafür beten? Und ich habe das die Woche später schon vergessen, dass ich das denen gesagt habe. Und als wir wieder Gebetsanliegen austauschen, fragt halt einer nach, und wie war's mit YouTube? Oh. Weißt du, unser Herz will gerne die Erfolge erzählen. Und erst darüber reden, wenn wir alles unter den Füßen haben. Kennst du das? Die Demut sagt, erzähl es, wenn du es noch nicht unter den Füßen hast. Du brauchst Mitkämpfer. Im Hebräerbrief steht, man habt Acht aufeinander und reizt euch an zu guten Werken, also zu dem, was Jesus gefällt. Weißt du, deine Gemeinde um dich herum kann nur, die anderen Christen um dich herum können nur Acht auf dich haben, wenn du ihnen dein Herz zeigst. Wenn die immer nur eine fromme Fassade sehen, ja, worauf sollen sie denn Acht haben? Aber wenn du ihnen erzählst, damit kämpfe ich und darf ich dich bitten, mein Mitkämpfer zu sein, für mich zu beten. Eine Sache in meinem Leben hat sich erledigt, seitdem ich meinen besten Freund eingeweiht habe und habe gesagt, würdest du für mich beten. Und wann immer es mich triggert, kriegt er eine WhatsApp-Nachricht und dann betet er für mich. Geh an die Öffentlichkeit. Und ein drittes ist, oder habe ich mich verzählt, viertes, fünftes, keine Ahnung. Noch eine andere Sache, wie du tötest, ist, wenn nötig, such dir ein Umfeld, das dir gut tut und hilft, aus der Sünde rauszukommen und davon fernzubleiben. Was das meint, wenn deine Freunde oder Freundin um dich herum immer nur lästern und du, sobald du mit denen zusammen bist, in dieses Lästern reinkommst, dann zieh dich zurück für eine Zeit, bis du stark genug bist, nicht mitzumachen. Wenn dein Handy dir mehr Zeit raubt, als es verdient, dann nutz die 7 Wochen Fastenzeit, die bald kommen. Schalt's aus, 7 Wochen. Ist ja wie sterben. Ja, ja, ist wie sterben. Weißt du, ich habe meine Frau mal eine Zeit lang auf dem Computer zu meinem Administrator gemacht. Weil ich zu viel Zeit da im Internet oder so verbracht habe, das ist super peinlich für einen Mann. Wir Männer, wir wollen ja immer alles selber schaffen, oder? Und da habe ich meine Frau gebeten, dass sie mein Administrator wird. Das heißt, sie hat den Code und ich darf nur auf die Internetseite gehen, die meine Frau mir erlaubt. Das ist peinlich. Was heißt peinlich? Das bricht einfach deinen Stolz. Aber mit Stolz kann Gott eh nichts anfangen. Also lern Demut. Ändere dein Umfeld. Das ist nicht immer erforderlich. Aber Jesus hat die Erwartung an dich, dass du tötest. Und er ist an deiner Seite und tut das, was du nicht tun kannst. Und dieses Töten für uns heißt, erstens zu erkennen, wir brauchen Jesus. Vielleicht zu erkennen, du bist ein Sklave dieser Sünde. Aber zu sehen, dass Jesus deinen Feind entmachtet hat. Vielleicht dir einen Mitkämpfer zu suchen, dein Umfeld zu wechseln. Vielleicht fallen dir ja noch andere Sachen ein. Die Bibel steht, früher als ihr euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, Kolosser 3 ist es auch, habt ihr euch so verhalten, doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung, schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Hey, so hat sich das Jesus gedacht, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Und er ist nicht mit dem schlechten Gewissen arbeitet Gott, sondern indem er dir Hinweise gibt und sagt, hier in diesem Lebensbereich, in diesem Land deines Herzens habe ich noch nicht das Sagen. Und dann will er rein. Eins muss ich an dieser Stelle deutlich sagen. Bei Heiligung geht es nicht darum, dass du heute von dieser Konferenz heimgehst und ängstlich in deinem Leben nach Fehlern suchst. Und falls dir heute Abend das Telefon runterfällt und du eine Spider-App hast, dann sagst du, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Darum geht es nicht. Aus Angst vor Gott hinter jedem Fehler irgendwie eine Erziehung, eine Strafe Gottes zu sehen, das hat weniger mit Heiligung zu tun, sondern eher mit Minderwertigkeitskomplexen oder Angststörung. Wisst ihr, Gott ist kein Krümelkacker, kein Meckerheini und kein nörgelnder Besserwisser. Es gibt Christen, die fühlen sich immer zu schlecht, so Christen zweiter Klasse. Darum geht's nicht. Aber wenn Jesus dich auf Dinge hinweist, in einem Gottesdienst, beim Bibellesen, im Alltag, bei dieser Konferenz, dann zu sagen, Jesus, was hast du vor? Was willst du ändern? Und diese Hinweise kriegen wir, by the way, weil Jesus ja immer mit uns ist. Zum Beispiel beim Online-Banking. Vor einem anderthalben Jahr haben meine Frau und ich endlich unser BAföG abgezahlt. Ich war damals 36 und ich war sowas von erleichtert, endlich keine Schulden mehr zu haben mit 36. Und ich dachte, jetzt sparst du. Ich wusste nicht wofür, aber sparen. Und da habe ich angefangen, so meine Einkünfte zusammenzurechnen. Ich bin ja unterwegs, so freiberuflich, mache Veranstaltungen, singe Konzerte und ganze Wochen auch. Und da habe ich so ausgerechnet, im Sommer müsstest du so und so viel Geld auf deinem Konto haben. Und da habe ich immer auf mein Konto geguckt und dachte, ach schön, dass es wächst. Und wie das so weitergeht und dachte, ach im Sommer, wenn nur erst Sommer wäre. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich genauso wieder keinen Frieden hatte, wenn ich schon wieder Online-Banking so aufgemacht habe im Internet. Und es war wieder, als wenn so Jesus so ganz leise im Herzen so einen Gedanken hat, guck doch nicht schon wieder auf dein Konto, vertrau doch auf mich. Ihr werdet immer alles haben, was ihr braucht. Freu dich doch nicht auf das Geld, das du für deine Konzerte oder Predigten kriegst, sondern freu dich darauf, dass ich durch dich Menschen prägen will. Naja, irgendwie hing ich fest in dem Traum, endlich ein bisschen mehr Geld zu haben. Anfang März wusste ich, es müssten jetzt 1000 Euro überwiesen werden für so ein paar Veranstaltungstage. Und ich innerlich habe ich mir schon wieder überlegt, oh, dieses Geld kommt aufs Sparkonto. Schön. Und da bin ich Anfang März zu einer anderen Veranstaltung gefahren, nach Wilkau-Haslau. Also muss man nicht gewesen sein, aber das ist ein Ort in Sachsen. Und als ich dort ankomme an dieser Kirche, denke ich, oh lala, mein Auto klingt aber komisch. Und abends, als ich heimfahre, mache ich das Auto an, steht neben mir plötzlich zufällig ein Automechaniker und sagt, oh lala, dein Auto klingt ja komisch. Sag ich, weiß schon, geh zum Mechaniker. Nächsten Tag bin ich zum Automechaniker gegangen und der war erstaunt, denn mein Krümmer, falls ihr nicht weißt, was ein Krümmer ist, kurz erklärt, Auto hat in der Regel so 4 Zylinder und da geht überall so ein kleines Abgasrohr aus jedem Zylinder und wo aus 4 1 wird, das nennt man Krümmer. Und der hat da reingeguckt in diesen Motorbereich und sagte, nicht schlecht, alle 4 Krümmerrohre waren zerplatzt. Wow. Und was denkst du, wie teuer es war? Na, nicht ganz. Weißt du? Ich habe mir angewohnt, dass ich 10% von dem spende, was ich als Einnahmen so habe. Also habe ich 100 Euro gespendet und die Reparatur waren 900 Euro. Und als dieser Motor dort auf diesem Hof von der Werkstatt, ich muss gleich wieder sagen, nicht jede Reparatur in deinem Auto ist eine Erziehung Gottes. Nicht, dass du jetzt Angst kriegst. Aber du wirst es wissen, wenn Jesus dich erzieht. Und ich stehe dort auf diesem Hof, ich kriege diesen 900 Euro und ich denke, danke Jesus. Also ich hätte die 1000 Euro gerne behalten. Meine Frau auch. Aber jetzt im Nachhinein lache ich drüber und ich denke, meine Güte, bist du gut, Gott. Von dem Moment an habe ich erst mal ein Dreivierteljahr nicht mehr auf das Konto geguckt. Aber weißt du, wie gut ist Gott zu mir, dass er mich erzieht? Wie gut ist Gott zu dir, dass er dich erzieht? Die Bibel steht, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Mit Jesus Leben bedeutet, dass er dich verändert, dass er dich prägt und dass er nicht locker lässt, weil du ihm ähnlich sein willst. Gott ist doch nicht nur da, um dich zu segnen und dir ein schönes Gefühl zu geben. Er will dich verändern. Heiligen. Wisst ihr, Jesus wollte mich davor bewahren, dass Schadenfreude meinen Charakter verdirbt. Will mich davor bewahren, dass Schadenfreude meine Kinder von mir lernen. Dass ich durch Schadenfreude immer mehr Menschen verletze, weil sie mitkriegen, ich lache über sie. Jesus wollte verhindern, dass Geldgier meinen Charakter verdirbt und dass ich als Pastor vielleicht irgendwann doch in die Kollekte greife oder was auch immer, Geld veruntreue. Es fängt immer im Kleinen an, immer mit einem Gedanken, der dich triggert, mit dem du schwanger gehst und es wächst sich aus. Jesus wollte mich davor bewahren, dass ich meine Ehe kaputt mache durch Pornografie oder was, meine Frau noch mehr verletze. Jesus wollte mich bewahren und mich reinigen. Ist er nicht gut? Deswegen hat es nichts Bedrückendes, dieses Thema unerreichtes Land in dir, sondern was Befreiendes. Wow, Jesus, was du mit mir für eine Wege gehst. Und dass Jesus dranbleibt, uns zu erziehen, denkst du, wie lieb musst du uns haben, Jesus. Er will nicht, dass unser Leben vor die Wand fährt. Jetzt könntest du noch fragen, wie lange dauert denn dieser Veränderungsprozess namens Heiligung? Wie lange dauert denn dieses Töten müssen? Naja, schlechte Nachricht, lebenslang. Weißt du, die Sünde hat zwar ihre Autorität über dich verloren, aber sie verliert niemals an Attraktivität. Sie wird immer attraktiv sein. Die Möglichkeit, Sünde zu tun, Dinge, die dich von Jesus wegziehen, wirst du bis zu deinem letzten Atemzug immer haben, immer griffbereit, immer attraktiv. Immer scheinbar der leichtere Weg. Aber dann gibt es diese Zusage im Philipper 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. wir werden nicht fertig. Also nicht, dass du denkst, wir kommen perfekt in den Himmel. Für den Himmel ist uns versprochen, dass Jesus uns vollendet. Und hier prägt und verändert er uns von einer Herrlichkeit zur nächsten, von einer Charaktereigenschaft zur nächsten. Und es wird immer mehr Schönheit von Jesus sichtbar aus deinem Leben herausstrahlen. Immer mehr. Jeden Tag. Im 2. Korinther steht, der Herr ist der Geist, und wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Und das meint es. Jesus gibt einen Impuls in dein Herz und sagt, lass uns daran arbeiten. Und du gehst ihm nach. Und er verwandelt dich. Und dann kannst du darauf warten, dass der nächste Impuls kommt. Nicht, weil er dich piesacken will, sondern weil er dich so sehr liebt. Und Jesus macht das nicht alles auf einmal. Vielleicht ist dir heute was deutlich geworden, wo du sagst, da will Jesus ran. Vielleicht sind dir 5 Sachen deutlich geworden. Dann nimm dir nur eine vor, bitte. Weil wenn du dir 5 Sachen vornimmst, schaffst du eh nicht. Weißt du, was großartig ist, dass Jesus uns liebt. Und seine Liebe zu uns wächst nicht in dem Maß, wie wir in der Heiligung vielleicht vorankommen. Sondern Jesus liebt uns heute schon so, als wären wir vollkommen vollendet. Du musst nicht lieben, um mehr geliebt zu werden, musst nicht leben, um mehr geliebt zu werden, sondern du darfst mit Jesus leben und dich prägen lassen, weil er dich schon volle Kanne liebt. Und für diesen Weg segne dich Jesus und wir beten dafür. Jesus, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Jesus, ich danke dir, dass du alles, was unser Leben von dir wegziehen will, was Land in uns einnehmen will, dass du das entmachtet hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist, dass du uns erziehst. Und dass du uns ins Leben sprichst und die Dinge zeigst. Nicht alles auf einmal, aber eins nach dem anderen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nicht am Ende das besiegen müssen, sondern dass du es tust. Du bist der Sieger. Und ich danke dir, dass wir vor dir in unserer Ohnmacht das bekennen dürfen, wo wir Sklaven von Dingen sind, die uns von dir wegziehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Stärkere bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns so einen Mut, so eine Kühnheit gibst, auf dich zu reagieren. Nicht erst, wenn Touchscreen kaputt ist oder der Scheinwerfer kaputt oder die 1.000 Euro fehlen, sondern schon, wenn du das erste Mal in unser Herz sprichst. Herr, ich bete für jeden, der hier sitzt und für mich, dass wir ein Herz haben, das gerne auf deine Impulse reagiert. Und dass deine Schönheit von Tag zu Tag mehr durch uns strahlt, deine Herrlichkeit sichtbar wird. Und die Leute um uns herum sehen, wer du bist. Dass sie nicht unsere Schadenfreude zu spüren bekommen, sondern deine Liebe. Dass sie nicht unsere Gier zu spüren bekommen, sondern deine Freigebigkeit durch uns. Dass sie nicht Versautheit von uns merken, sondern Reinheit erleben. Danke, Jesus, dass du in uns lebst. Amen.